keine Chance hatten im normalen Markt oder im Grossverteiler überhaupt schon ins Regal zu kommen. Das hat mich so ein bisschen bewegt, um Quarantäne zu gründen.
Wie tust du dich unterscheiden von anderen bereits existierenden Organisationen?
Also zuerst mal möchte ich zu dem sagen, wir finden Gebana gerade und aber auch Comedor und andere Projekte so aus diesem Bereich machen einen fantastisch guten Job und wir werden in jedem Interview immer gefragt, wie wir uns dort abgrenzen und so, und wir haben eigentlich gar nicht das Bedürfnis, uns dort abzugrenzen, sondern wir sehen uns als Teil von der gleichen Bewegung, die vor allem versucht, auch Konsumenten und Produzenten wieder näher aneinander zu bringen und wo versucht, mehr Verständnis zwischen diesen Gruppen zu schaffen und wo irgendwie dort versucht, neue Wege zu gehen, herauszufinden, wie kann das in Zukunft noch mehr passieren, dass sich ein bisschen die grossen Gräben wieder ein bisschen auflösen, was zwischen Produzenten und Konsumenten im Landwirtschaftsbereich gibt. Spezifisch an unserem Ansatz ist wirklich das, was einmal in den Medien Crowd Ordering benannt worden ist, nämlich dass wir Sammelbestellungen direkt bei den Produzenten machen, alles im Voraus bestellen, nachher auch sämtliche Preise und Margen offenlegen und wirklich eben nur das importieren, was wirklich schon verkauft worden ist. Im Unterschied aber zum Beispiel zu Comedor ein bisschen niederschwelliger sind. Das heisst, man muss nicht irgendwie bei uns Genossenschafter sein oder Mitglied sein oder so, sondern man kann das einfach so bestellen. Also wir ermöglichen eigentlich an einen ganz normalen Endkonsument ohne jetzt ein grösseres Commitment Waren direkt beim Produzenten zu beziehen, wo er sonst so nie würde irgendwo in einem Lebensmittelladen Regal finden.
Das aktuelle Projekt Nummer 5, die Kampagne 5 mit Peru, wie kommt es zum Kontaktstand und wie transportiert ihr die Botschaft, die auf der Homepage eigentlich recht ersichtlich ist?
Also der Kontakt zu den Lieferanten oder auch zu neuen Partnern ist natürlich immer etwas, was aus persönlichen Beziehungen aus entsteht, weil es braucht wahnsinnig viel Vertrauen für einen Partner, aber auch für uns, um so etwas zu machen, weil am Schluss eben beliefert der Partner sehr, sehr viel direkter den Endkunden eigentlich, wie das in einem normalen Handelssetting der Fall ist, wo sehr viel Zwischenstufen drin sind. Und unser Ziel ist ja ganz klar langfristige Partnerschaft. Also sowohl mit Italien wie mit Indien haben wir jetzt schon je 2 Lieferungen gemacht und wir werden das auch intensivieren. Also unser Ziel ist nicht immer wieder am Konsumenten irgendwie etwas Neues anzubieten, sondern im Gegenteil ein schönes Produktsortiment aufzubauen mit super Lieferanten und denen wirklich eine andere Art von Vertriebskanal anbieten, wie sie bis jetzt existieren. Und konkret jetzt bei den Kaffeebauern ist es so gewesen, dass meine Partnerin in Peru geschafft hat, jetzt längere Zeit. Sie ist jetzt gerade vor ganz kurzem heimgekommen, aber sie ist 9 Monate dort vor Ort gewesen. Hat mit Kakaobauern geschafft für ein anderes Startup, Chova Chova. Und hat dann, ich bin sie besuchen und über die Kakaobauern ist der Link zu diesen Kaffeebauern entstanden. Und es sind einfach junge Leute gewesen, so in unserem Alter, also das heisst, so, ich bin 33. Und wo wahnsinnig motiviert waren, um neue Wege zu gehen in der Vermarktung von ihrem Kaffee und um wirklich etwas daraus zu machen, aus auch der sehr hohen Qualität, die sie dort haben. Um das mehr auch aus der Anonymität auszubrechen, die sie bis jetzt eigentlich hatten, wo sie einfach ihren Kaffee irgendwo am Strassenecken abgegeben haben und nachher nicht nie mehr davon gehört haben, was eigentlich mit dem Kaffee passiert ist. Und das hat mich fasziniert und hat mich motiviert, um mit ihnen einen Crowd-Container zu machen. Und sie haben das auch gerade ein wahnsinnig spannendes Projekt gefunden und gesagt, das wäre eigentlich ihr Traum, einmal zu können, so direkt an einen Kunden oder an den Kundin herankommen. Und dann haben wir gesagt, okay. versuchen, oder?
Jetzt auf der anderen Seite, einerseits ist es Peru, sagst du, die persönliche Beziehung, der Kontakt, die Freude von beiden Seiten, um das zu establishen, persönliche Beziehung. Und jetzt, wenn der Kaffee aber in der Schweiz landet, habe ich gesehen, über We Make It, wo die ganze Kampagne abgewickelt wird, gibt es dann in Form von Belohnungen jenste Möglichkeiten. Also man kann die Kaffeebrief bestellen, kommt eine gewisse Anzahl über. Man kann aber auch einen Besuch bei der Rösterei buchen, wo in Basel geröstet wird. Wenn ich es richtig verstehe, sind das auch persönliche Kontakte? Oder ist in jeder Kampagne das Ziel, um möglichst eine diverse Produktepalette anzubringen? Oder wie ist, ist das speziell in dem Fall Peru, dass man so viele verschiedene Belohnungen hat?
Also es ist ganz neu bei Peru, dass man eigentlich nur ein Produkt hat, weil die anderen Produkte, wo die Bauern anbauen, das sind auch Mischkulturen, es sind auch schön so Agroforst-Systeme, aber die anderen Sachen, die sie machen, bauen sie für sich selber und für die Leute im Dorf an, und es macht überhaupt keinen Sinn, die zu exportieren. Es ist wirklich der Kaffee, wo sie auch ihr Einkommen haben in Form von Geld und also Cash Crop, und die anderen Sachen macht es keinen Sinn zu exportieren. Jetzt, weil der Kaffee so gut ist und eigentlich so eine hohe Qualität hat, haben wir uns entschieden, den in der Schweiz zu rösten, weil es ist einfach schade, es würde ein grosser Teil von der Qualität, von der Aromakomplexität verloren gehen, wenn man das würde irgendwie 6 Wochen auf dem Schiff geröstet haben. Und da haben wir in der Schweiz nach einem Röstpartner gesucht, der unsere Ideal teilt, der sehr offen ist für so eine Geschichte, für die Transparenz. Das ist nicht selbstverständlich. Wir tun ja zum Beispiel auch veröffentlichen, was auf jeder Stufe verdient wird an dem Produkt. Also sowohl wir selber, wie der Röster, wie die Bauern und so weiter. Und das ist nicht selbstverständlich, dass ein Kaffeeröster, der sonst halt völlig im Markt ausgesetzt ist, dass er bereit ist, das auch offen zu legen. Und wir haben einen wahnsinnig tollen Partner in Basel gefunden, der genau die Philosophie teilt, wo eigentlich ein Co-Roasting-Space hat. Das heisst, wenn man will, kann man sogar dort selber rösten lernen auch. Sie gehen völlig offen mit ihrem Know-how um, sie veröffentlichen ihre Röstprofile und so weiter. Und im Zusammenhang mit dem ist natürlich klar, der Besuch in der Rösterei irgendwie naheliegend gewesen, dass man sagt, ja, man bietet das vielleicht auch gewissen Leuten an, wenn jemand das möchte. Und im Zusammenhang dann mit dem Produkt selber, wo auf jeden Fall die gerösteten Kaffeebohnen sind, die frisch geröstet im Kaffeebrief heimgeschickt werden, gibt es auch wieder gewisse Sachen, wo wir das Gefühl haben, das müsste man zumindest den Leuten mal anbieten, falls es das Bedürfnis gibt, wie zum Beispiel was mache ich, wenn ich keine Mühle daheim habe? Oder auch, wie tue ich jetzt die Bohnen am besten zubereiten, weil es ja doch eben sehr ein hochwertiges Produkt ist und auch ein bisschen, es ist auch ein spezieller Kaffee. Es ist nicht einfach, eben, es ist ein Kaffee, wo man merkt, er ist anders wie ein Kaffee, wo man jetzt einfach so einen italienischen typischen Espresso, der dunkel geröstet ist, wo vielleicht auch noch ein bisschen Rösthandwerk im Vordergrund steht, und da steht wirklich das Aroma im Vordergrund, wo er herkommt, wo auch die Arbeit, die Bauern machen. Und das ist so ein bisschen, ist ein spezieller Kaffee, den wir einfach gerne den Leuten, die sich dafür interessieren, auch anbieten, sie noch ein bisschen weiter zu begleiten, wie man zubereitet, Barista-Kurs und so weiter. Aber es geht immer um das eine Produkt, um die gerösteten Kaffeebohnen.
Also wenn ich das richtig verstehe, ist euch sehr wichtig, auch das Know-how und eine Wertschätzung können zu transportieren.
Es ist grundsätzlich mit dem Kaffee wie mit so anderen Genussprodukten auch, wie mit Jockey oder mit Wein oder so. Es gibt wie zwei Möglichkeiten. Entweder man tut das Produkt einfach perfekt mischen und möglichst so standardisieren, dass es immer gleich schmeckt. Das ist dann eben bei uns so die Lindjockey oder ein Jockey von irgendeiner grossen Marke im Laden, wo immer gleich schmeckt, auch immer gut schmeckt und that's it, oder? Das gleiche mit dem Kaffee auch, da wird einfach wirklich auf den Standard geröstet und wird auch relativ dunkel geröstet, zum Beispiel, damit man gewisse Delle in der Produktion oder gewisse Veränderungen oder so ausgleicht. Es wird der Kaffee aus x verschiedenen Regionen zusammengemischt, je nachdem sogar aus x verschiedenen Ländern, um einfach immer das gleiche Resultat zu bekommen. Die Folge von dem ist, es steht natürlich dann die Arbeit von dem immer gleichen Qualität steht im Vordergrund, vom Brand oder von der Rösterei, wo das herbringt. Und der Produzent verschwindet völlig hinter dem standardisierten Produkt. Die andere Möglichkeit ist, man bringt den Produzent in den Vordergrund und sein Know-how und sein spezielle Terroir oder sein spezieller Ort und man tut das Produkt so verarbeiten, dass es möglichst wenig verarbeitet ist und dass man das weiterhin wahrnimmt, sodass man nachher auch wirklich die Arbeit vom Produzenten kann wertschätzen und sagen, weil der jetzt seinen Kaffee an dem Ort genau so macht, schmeckt es jetzt so. Und wenn ich jetzt einen äthiopischen Kaffee nehme, der an einem anderen Ort ganz anders mit anderen Varietäten und anderer Art von Aufbereitung dort gemacht wird, dann schmeckt er ganz anders. Und mir ist ganz klar, weil uns die Produzentengeschichte sehr am Herzen liegen, entscheiden wir uns natürlich für den Weg, zu sagen, wir finden die Produzenten, sollten mehr, viel, viel mehr Wertschätzung bekommen für das, was sie machen. Weil es ist eine wahnsinnige Arbeit und wahnsinnig viel Know-how. Und wir möchten darum das Produkt möglichst so verarbeiten, dass das im Vordergrund tritt, oder? Und dass das Produkt auch klar unterscheidbar ist von einem Produkt, das von einem ganz anders kommt. Und darum haben wir uns auch entschieden, eben für das relativ ein heller gerösteten Kaffee, ein Kaffee, was nur als Bohnen gibt, was nicht zum Beispiel schon gemahlen gibt, einfach zum möglichst viel von der Arbeit vom Produzenten, dass man das möglichst noch schmeckt im Kaffee.
Jetzt, wir sind in diesem Kampagnenmodus, das ist Kampagne 5. Wenn ich jetzt das weiterdenke und richtig verstehe, wäre vielleicht in der Zukunft denkbar, dass man wie eine Plattform physisch, aber ein Backup hat, der Produzenten, jetzt in Sizilien, vielleicht in Indien, jetzt ist Peru an Bord und man möchte weiterführen. Ist das auch ein Teil von eurem Verständnis, um jetzt in einem neuen Jahr, wenn die Ernte anders ausfällt, um das zu kommunizieren, um das an eure Kundschaft weiterzutragen und zu sagen, hey, schaut, das Mal haben wir weniger oder jetzt haben wir sehr gute Ernte und so weiter. Möchtet ihr sicher auch mit dem Wissen umgehen?
Genau, das ist genau der grosse Vorteil an diesem System gegenüber einem normalen Vertriebskanal, wo zum Beispiel am Schluss in einen Laden geht und dort ist es einfach wirklich fast unmöglich zu sagen, ja, wir haben jetzt von dem nichts mehr, wir haben jetzt quasi, es ist jetzt da leer im Regal, während für uns das in dem Sinn nicht ein grösseres Problem ist, zu sagen, dass ja, gibt es jetzt nur 1000 Tonnen Kaffeebrühe statt 2000 oder es gibt nur 500 Flaschen Olivenöl statt 1000 und eben, man kann sich auch vorstellen, dass man dort ein Stück weit auch mit dem Preis der Bauern entgegenkommt, im Sinne von, dass wir einen Teil von ihren, einfach, also bis jetzt haben wir eigentlich auch hauptsächlich Produktionskosten versuchen zu rechnen mit den Bauern. Das ist natürlich eine komplexe Angelegenheit, aber wir versuchen uns wirklich darauf zu basieren, auf was braucht der Bauer, damit er auch von dem kann leben, was er macht. Und wenn es in einem Jahr mal nur die Hälfte gibt, kann man ja sagen, es ist auch in dem Sinn einfach ein exklusives, spezielles Produkt das Jahr. Und gibt es, denke ich, auch eine Bereitschaft, mal ein bisschen mehr zum Beispiel zu zahlen für den Rohstoff oder für das Produkt.
Genau, und jetzt in dem Kaffee-Projekt habe ich auf der Homepage entnommen, haben das ja so verhandelt, dass der Bauer jetzt 2,8-fache vom Weltmarktpreis vom Kaffee eigentlich rüberkommt. Mhm. Also, gibt es auch Gedanken, um die Bauern in einer anderen Form zu unterstützen? Haben sie das nötig? Will man die noch anders unterstützen, dass sie mehr bei ihnen lokal können, vielleicht Sachen vorantreiben? Was sind da deine Gedanken?
Also was wir immer sehr begrüßen, ist, wenn Bauern ihre Produkte auch versuchen, lokal und regional zu verkaufen. Und das machen die, die ist eine ganz kleine Kooperative von 20 Bauern und innerhalb von den 20 Bauern hat es jetzt 3 Bauern, die uns das ja den Kaffee anbieten. Das ist jetzt einfach am Anfang mal so, zum mal starten. Aber sie verkaufen ihren Kaffee auch zum Beispiel als Spezialitätenkaffee in der grösseren Stadt in Peru. Ist auch im Moment noch ein harter Markt, ein sehr kleiner Markt. Aber das sind wir auf jeden Fall eben so Sachen, die wir grundsätzlich sehr unterstützen. Und ich schaue auch, dass die Bauern nach meinen Möglichkeiten verlinkt werden mit anderen Käufern, die gute Preise zahlen. Weil es geht uns nicht darum, die Leute irgendwie einseitig von uns abhängig zu machen. Das ist vielleicht auch noch ein bisschen der Unterschied zu richtiger, in dem Sinn, Vertragslandwirtschaft. Was wir abdecken, ist mehr das Handelsrisiko und eben, dass wir mit den Bauern kostendeckende Preise aushandeln. Was wir nicht wirklich mittragen, ist das ganze Produktionsrisiko. Und dort ist es uns aber auch wichtig, eben, dass der Bauer nicht einfach einseitig jetzt von uns oder von uns ein paar hundert Konsumenten abhängig ist, sondern dass er verschiedene Möglichkeiten hat. Aber dort, eben das würde sich dann auch beissen, wenn wir jetzt das ganze Produktionsrisiko zu 100% mittragen, weil dann müssten wir sagen, wir wollen aber auch die ganze Ernte immer haben. Und das ist für mich jetzt zwar vielleicht wünschenswert, aber weit, weit weg, auch im Sinn von, dass man einfach halt doch eine grosse Distanz zwischeneinander hat und sehr, sehr unterschiedliche Realitäten. Und ich das Gefühl habe, es ist für eine stabile ökonomische Situation für die Bauern dort ist es besser, eben wenn sie lokal verkaufen, wenn sie für den eigenen Gebrauch anbauen, wenn sie in die Stadt gehen, wenn sie vielleicht mal noch einen Käufer haben, der ähnlich in dem Sinne exklusive Produkte kauft, bei mir in den USA oder so, kreiert das eine stabilere Situation, wie wenn wir jetzt versuchen, mit 500 Leuten die ganze Kaffee-Ernte jedes Jahr abzunehmen, egal was passiert. Das ist so ein bisschen auch die Abgrenzung zu reiner Vertragslandwirtschaft, die ich eine super Sache finde. Ich bin seit Jahren Mitglied von Toloco und finde das ganz toll. Aber über so eine weite Distanz mit so unterschiedlichen Lebensrealitäten sehe ich das im Moment jetzt gerade noch nicht als 100% sinnvoll.
Okay, vielleicht möchte man den Blick ein bisschen rausnehmen, ein bisschen von weit oben schauen. Es geht generell hier um Lebensmittel. Und dass die Haushaltsausgaben im Schweizer Haushaltsbudget die Lebensmittel sehr kleine Posten sind. Also da redet man von 6-7% über die ganze Schweiz gesehen. Wie sind deine Erfahrungen in diesem Zusammenhang? Sind Leute bereit, um mehr zu zahlen? Was für Leute kommen zu Crown Container aus welchem Bedürfnis?
Ja, es gibt dort schon sehr unterschiedliche, wir haben wie so zwei unterschiedliche Kundengruppen. Die einen kommen wirklich mehr wegen dem Geschmack, weil sie einfach sagen, hey, ich habe das Olivenöl probiert und das ist einfach etwas ganz anderes. Kann ich bei dir das Olivenöl auch kaufen? Und die anderen kommen viel mehr aus dem Nachhaltigkeitsgedanken, weil sie möchten direkt beim Bauern kaufen und weil sie dann auch interessiert sind, zum Beispiel an der Preistransparenz, die wir bieten. Und das sind überschneidende Gruppen. Es gibt natürlich auch viele, die beides interessiert, aber es gibt auch Leute, die einfach sagen, hey, eben, das ist die beste Pasta und ich will die da beziehen und ich mag jetzt nicht noch, weiss auch nicht, mich mit was auseinandersetzen und so. Und dort, interessanterweise, spielt dort der Preis viel weniger eine Rolle, wie bei Leuten, die aus Nachhaltigkeit so motiviert sind, weil Preistransparenz ist etwas, eben, da sind wir, glaube ich, wirklich die Einzigen, die so ein bisschen, eben, die im Markt in dem Sinn spielen, also wenn nicht irgendwie reine Vertragslandwirtschaft oder geschlossene Gruppen sind wie Commodore oder so, wo aber eben öffentlich darüber redet, wie viel wer bekommt, inklusive mir selber. Und das ist etwas sehr Ungewohntes für die Leute und die, die dann das wirklich genau anschauen, die haben häufig dann auch viele Fragen, oder? Also so, ich komme auch Fragen über, wir haben 20% Marge, ich komme auch Fragen über, was macht ihr denn mit all dem Geld? Und dann muss ich den Leuten erklären, dass es unglaublich wenig Geld ist, dass es nicht einmal lange zum um mir einen Lohn zu zahlen, der irgendwie ein Existenzminimum sichert. Aber das ist einfach etwas, was sehr ungewohnt ist und ich habe sehr, sehr gerne die Diskussionen mit Leuten. Aber ist klar, eben die Frage kommt nicht aus dem Gourmet-Ecken, oder? Wo einfach sagt, das Produkt ist super und ist mir egal, wenn ich es im Globus zurückkaufe, wäre es noch teurer, oder? So ein bisschen so. Sondern eben eher dann aus dem kritischen Ecken, wo das relativ neu ist, dass man da so eine Offenheit überkommt bei den Kosten, die hinter einem Produkt stecken.
Du hast gesagt, du führst gerne Diskussionen, wenn es um Lebensmittelpreise geht und vielleicht auch die ausgelagerten Kosten, was wirklich im Produkt drin ist. Was hast du für eine Vorstellung, wohin könnten wir uns oder sollten wir uns entwickeln, was die Nahrungsmittel, die Produktion, aber auch jetzt aus Konsumentensicht anbelangt? Was wünschst du dir für die Zukunft?
Ja, was ich mir wünsche, ist, dass einerseits mehr auf die Kosten geschaut wird bei den Produzenten und geschaut wird, wenn wir diese hochwertigen Produkte haben, was für Preise braucht es dann, damit die Leute können und auch Lust haben, um weiterhin das auf eine nachhaltige Art und Weise schöne Produkte anzubauen, weil das kommt heute manchmal einfach zu kurz, dadurch, dass man einfach so einen Marktpreis hat, der irgendwo bestimmt wird und was sich vielleicht orientiert an total industrieller Produktion, die im riesig grossen Stil gemacht wird und wo einfach auch von der Produktqualität und auch von der Nachhaltigkeit her nicht vergleichbar sind mit anderen Produkten, dass man dort wieder ein bisschen mehr zu einer Kostenwahrheit findet und dass man über die ganzen Zwischenschritte, bis es dann beim Endkonsument landet, das Produkt, dass man dort auch darüber redet und dass man das wieder vermehrt als Dienstleistung sieht für Produzenten, für die Konsumenten und in dem Sinn auch sich bewusst wird, dass es eben zum Beispiel etwas einen anderen Preis vielleicht hat, wenn man es direkt beim Produzenten vorausbestellt und vorauszahlt, wie das jetzt bei uns ist, oder wenn es irgendwie über x Stationen in den Laden kommt. Ich tue eigentlich gerne, die Leute haben immer das Gefühl, wir schneiden dann all den Zwischenhandel aus und dann ist die Welt der bessere. Aber der ganze Zwischenhandel, der macht ja auch, dass die Leute können jeden Tag einfach in den Laden laufen und gerade das holen, was sie gerade Lust drauf haben. Und ich glaube, eher über dem müssen wir sogar zu noch mehr Kostenwahrheit finden und sagen, das Produkt, wenn man es einfach so im Laden gerade holen will, muss eigentlich noch viel teurer sein. Und wenn man es eben so, dass das dann wir vielleicht irgendwann mal ein bisschen günstiger werden, weil wir uns ja die Leute das im Voraus bestellen und im Voraus zahlen, aber im Moment ist das Verhältnis ein bisschen umgekehrt, weil schlussendlich einfach häufig Produzenten extrem schlecht bezahlt sind. Prozentmäßig kann ich das nicht sagen. Also ich meine, 6-7%, das ist wirklich nichts. Und ich glaube, es hat wirklich damit zu tun, dass man jeden Tag die Preise sieht und darum das Gefühl hat, das Geld geht aus dem Portemonnaie für Lebensmittel. Aber das ist einfach eine Wahrnehmung, die so nicht stimmt. Und jeder, der in der Schweiz so ein bisschen durchschnittlich verdient, kann sich es leisten, viel, viel mehr für Lebensmittel auszugeben, das ist völlig klar. Und wenn man sagt, ja, das, was wir machen, ist elitär, weil teuer, weil der Kaffee kostet jetzt 45 Stutz aufs Kilo, dann mag das sein für einen kleinen Teil von der Bevölkerung, wo das wirklich ein wichtiger Posten ist, aber von dem reden wir jetzt mal gar nicht. Wir reden jetzt mal von der sicher 80% oder 70% der Leute, die sich das locker leisten können. Ja.
Es ist interessant, der Kaffeepreis aufs Kilo, der ist ja dann so, wie er mal war, ist vielleicht in den 60er, 70er Jahren. Also, das ist möglich, dass sich wieder in die Richtung jetzt bei euch. Früher ist Kaffee also sehr teures da gestanden und mittlerweile ist es einfach überall. Oder?
Aber gleichzeitig kann man dann auch wieder in Spezialitäten Kaffee für 100 Stutz Kilo kaufen, oder? Und die Wahrheit liegt wahrscheinlich irgendwo dazwischen, aber auch, es geht gar nicht so darum, was ist der Kaffeepreis da, sondern es geht darum, was kostet es ein Produzent, um nachhaltig, langfristig einen Kaffee anzubauen und dass auch seine Kinder mal nochmal Lust haben, um wieder weiterhin Kaffee anzubauen und nicht es attraktiver finden, irgendein Slum in Lima Kleider zusammennähen. Weil das ist ja das ist verrückt, oder? Wenn man denkt, dass es attraktiver ist, irgendwo in einem Keller Kleider zusammennähen für irgendwie $7 am Tag, wie auf einem wunderschönen Feld im Bergregenwald von Peru, Kaffee anzubauen, einfach weil es ökonomisch so keinen Sinn macht mit den Marktpreisen, die man hat, das ein bisschen aufzuzeigen, ein bisschen mehr und zu sagen, hey, wenn man so bereit ist, so einen Preis zu zahlen für das Produkt, dann ermöglicht man auch vielleicht eine Landwirtschaft, die man sich wünscht, eher. Das wäre so ein bisschen unser Ziel.
Jetzt vielleicht gegen den Schluss doch nochmal zu dir, Minims. Persönlich auch sehr Wunder, du hast im ersten Treffen haben wir, glaube ich, über, das, über die Kampagne Fiat geredet. Sizilien ist da wahrscheinlich gerade so gegen den, am Aus- oder am Fertig gewesen, am Abschluss. Und ich glaube, ich erinnere mich, dass dort ist, Tomatenplantage das Thema gewesen und keine Bewässerung. Jetzt im Kaffee-Projekt lese ich auf der Homepage das Stichwort Agroforst. Ich finde das wunderbar, dass sehr viel angesprochen wird, kommuniziert wird. Wo holst du all das Wissen her?
Also eben, ich arbeite schon seit den letzten 5, 6 Jahren oder so mit Kleinbauerngruppen zusammen und mit Kleinbauernkooperativ. Ich habe auch mal in Südindien mit unseren ersten Partnern, dort habe ich mal ein Jahr gelebt und mich dort schon intensiv mit diesen Themen auseinandergesetzt. Und was mich umtreibt, ist so ein bisschen die Frage von, eben die, es gibt an sehr vielen Orten auf der Welt immer noch eine sehr, sehr schöne Formen von Landwirtschaft, die sehr diversifiziert sind, die sich über Jahre, wenn nicht Jahrhunderte, manchmal auch Produktionsmethoden etabliert haben, die sehr einen sanften Umgang haben mit der Umwelt rundherum. Und das aber scheinbar, oder so ist es mir zumindest vorgekommen, auch nachher im Handel, häufig genau die Produkte, die so angebaut werden, irgendwie systematisch benachteiligt sind im Markt. Und das kann sein, eben zum Beispiel Agroforst-Produkte, die dann nicht so standardisiert daherkommen, wie zum Beispiel Kaffee, wo ohne Schatten und ohne andere Pflanzen in der Umgebung quasi aufgezogen worden ist und wo dann einfach vieles, eben vieles standardisiertes Produkt abgibt. Das kann aber auch sein, eben Produktionsmethoden, wie bei dem Sugo, du hast es angesprochen, die Sicanio-Methode, wo man nicht mehr künstlich bewässert, wo man einfach im Frühling die Tomaten setzt. Und das sind einerseits schon mal spezielle Sorten, wo das dann damit geht, aber andererseits ist es auch, sieht halt das Endresultat Tomaten ein bisschen anders aus. Sie kann auch mal ein bisschen schrumpelig sein oder so, aber sie schmeckt umso besser. Ist aber auch wieder unmöglich, um die so im Ladenregal zu verkaufen, oder? Und ich bin einfach auch ein bisschen auf der Suche nach, nach Leuten, die nach wie vor Produkte so anbauen und wo dann eigentlich auf dem normalen Markt relativ schwierig haben, um die Produkte so zu verkaufen, aber wo wir eigentlich das Gefühl haben, weil wir so viel können, eben Geschichten auch erzählen, dass wir auch das können am Ende Konsumenten sagen und sagen, hey, das muss so sein und hast du es mal probiert? Hast du mal probiert, wie es schmeckt, oder? Und ja, das ist vielleicht auch ein bisschen in unsere Marktlücke.
Vielleicht möchtest du ganz das aktuelle Kaffeeprojekt nochmal bewerben. Wann kommen die ersten Kaffeelieferungen, die Kaffeebriefe? Wenn man kann man mit denen rechnen?
Also, wir rechnen damit, dass wir so gegen Ende Februar die erste frisch geröstete Kaffeelieferung können die Leute heim in den Briefkasten schicken. Aber damit das möglich wird, brauchen wir jetzt zuerst mal nochmal kräftig ziemlich viele Bestellungen, weil eben wie gesagt, wir importieren nur das, was im Voraus bestellt wird und wir definieren für uns immer eine Mindestmenge, die sich dann auch abbildet auf dem Make-It, dass wir nur aber eine gewisse Menge, dass dann auch wirklich das Projekt auch wirklich umsetzen, weil es sonst auch einfach keinen Sinn macht. Kommt ja alles mit dem Schiff, im Container. Wir würden jetzt nicht irgendwie bis
etwas fliegen oder so. Und in dem Zusammenhang, ja, ist es jetzt der Moment, um den Kaffeebrief zu bestellen, wenn ihr das ein tolles Projekt findet.
Super, dann findet ihr mal online auf crowdcontainer.ch.
Ganz genau.
Und dort ist auch die Verlinkung zu We Make It. Wie ich gesehen habe, sind glaube ich noch 19 Tage, 18 Tage von dieser Kampagne.
Genau, es sind noch gut 2 Wochen, wo das Projekt noch läuft auf We Make It. Und ja, jetzt müssen wir noch ein bisschen Gas geben.
Super. Danke vielmals für das Interview, Tobias. Hat mich gefreut.
Danke vielmals, Leute.